groß geworden, Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Heute wollen wir mir quasi jemanden interviewen. Der ist aber nicht wirklich anwesend, sondern wir haben nur sein Buch vor uns liegen. Und es geht schwerpunktmäßig heute um das Thema Lernen. Und weil Lernen so ein riesengroßes Thema ist, das ja schon anfängt quasi vom Mutterleib bis hier, dass man stirbt, haben wir uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wir uns heute das Buch von der Vera Birkenbiel vornehmen. Ein Buch, das hat Caro jetzt in den letzten Wochen gelesen und war wahnsinnig fasziniert davon, was sie in ihrem Buch, also diese Vera quasi an, ja, für uns schon Neuerungen auch einfach ans Tageslicht bringen, was sie für Eindrücke hat und so weiter und so fort. Und weil leider die Frau Birkenbiel bereits verstorben ist, ist Caro quasi heute so ein bisschen wie mein Interviewpartner und beantwortet mir aber Fragen zu dem Thema Lernen. Schwerpunktmäßig geht es ein bisschen so um die Geschlechtergerechtigkeit, um verschiedene Lernmodule, Jungen und Mädchen lernen und so weiter und so fort. Und bevor wir anfangen, wollen wir euch über diese gute Frau, über die Frau Birkenbiel, ein bisschen was verzeihen, Caro. Wer war sie denn und was besonders kannst du uns denn über sie verzeihen?
Ja, also Vera Felicitas Birkenbiel, wie sie eigentlich mit vollem Namen heißt, ist 1946 in München geboren worden und ist, wie du schon gesagt hast, leider 2011 schon verstorben. Sie floh in ihrer Jugend wegen Konflikten aus dem Elternhaus und hat dann das Gymnasium sogar abgebrochen und hat aber dann ein Psychologie- und Jurastudium angefangen.
Wow, sie hat quasi nochmal aus ihrem Abbruch doch nochmal ganz schön was rausgeholt. Und das passt irgendwie auch zu dem Thema Lernen, gell?
Ja, auf jeden Fall. Und sie hat dann 1969 Lerntechniken entwickelt. Sie hat dann ganz viele Vorträge gehalten, auch in den USA zum Beispiel. Sie hatte auch eine eigene Fernsehsendung und hat zu allen möglichen verschiedenen Themen Bücher geschrieben.
Total interessant. Also ich habe mir auch ein bisschen eingelesen, weil ich ja quasi halt moderativ ein bisschen Fragen an dich stellen darf. Und ja, deswegen habe ich das auch sehr faszinierend gefunden, was sie eigentlich in ihrem Leben schon alles durchgemacht hat.
Ja, was man auch sagen muss, sie hat auch ganz viele so Lernstrategien selber entwickelt und war Leiterin des Instituts für gehirngerechtes Arbeiten.
Gehirngerechtes Arbeiten, du schmeißt mir da quasi gerade einen wunderschönen Ball zu. Im bayerischen Schulsystem ist es ja so, dass es quasi einen Lehrplan gibt und nach diesem Lehrplan haben die Lehrer entsprechend zu lehren und die Kinder entsprechend zu lernen. Und da werden ja jetzt, sage ich mal, eher geringfügig Unterschiede gemacht. Also es gibt Unterschiede quasi zwischen erster, zweiter, dritter und vierter Klasse und so weiter. Es gibt einen Unterschied, ob man auf eine Förderschule geht oder ob man auf eine sogenannte Regelschule geht und so weiter. Aber einen Unterschied, den macht man eigentlich gar nicht. Und zwar den zwischen Jungs und Mädchen. Ist hier auch gar nicht notwendig, weil es gibt halt ein Gehirn und das eine ist bei einem Mädel drin und das andere ist bei einem Bub drin. Und wenn der Lehrplan sagt, so, jetzt ist Zeit für Mathe, dann ist halt jetzt Zeit für Mathe oder für Deutsch. Und dann ist es eigentlich völlig egal, ob da jetzt ein Mädel in dem Unterricht drin sitzt oder ein Bub.
Ja, das ist genau das Thema.
Also, sehr provokant.
Ja, sehr provokant. Es ist aber genau das Thema und zwar das Buch, das dass wir uns jetzt hier genauer kümmern, nennt sich Jungen und Mädchen, wie sie lernen. Und das erste Thema ist, sind Mädchen und Jungs gleich? Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Und die Vera Birkenbiel sagt, nein.
Naja klar, das haben sie nicht, weil das eine ist ja ein männliches Geschlecht quasi, das andere weibliches.
Ja, das ist richtig, aber die sagt auch, dass sie sich auch von ihrer Lernstruktur oder von ihren Lernstrategien unterscheiden. Sie sagt, und das können, glaube ich, alle bezeugen, dass die Mädchen die sind, die gerne still sitzen, die sich gerne unterhalten, die miteinander sprechen, die auch lange still sitzen können. Und die Jungs sind so die Opfer des Schulsystems, wie sie es auch in ihrem Buch ganz krass darstellt, weil die Jungs die sind, die sich bewegen wollen, die raufen, die nicht still sitzen können, die immer wieder auffällig sind, weil sie eben nicht still sitzen können.
Also mit Sicherheit in einem vielleicht höheren Maß. Ich meine, glaube auch, dass Mädels schon die sind, die sich auch gern bewegen. Und ich war jetzt zum Beispiel überhaupt keine Schülerin, die gern still gesessen ist und gelernt oder sich unterhalten hat. Aber ich glaube, sie zielt da jetzt auch gar nicht unbedingt auf irgendwelche Klischees, so zwischen Mädchen machen Handarbeit und Jungs spielen Fußball, sondern sie geht da fast schon ein bisschen so evolutionär mehr auf das ganze Ei. Und deswegen ist es ganz klar, es gibt auch Mädels, die sich natürlich gern bewegen und Jungs, die gern still sitzen. Das ist steht hier gar nicht zur Frage. Aber an was macht sie das fest? Warum sagt sie, sind schwerpunktmäßig die Burma die, die sich in unserem Schulsystem besonders hart tun können?
Also sie sagt, und das ist auch eine belegte Sache, dass die Jungs eben, wie du sagst, evolutionär mehr Muskelmasse haben, die bespaßt werden muss. Also das heißt, die haben doppelt so viel Muskeln, die irgendwie trainiert werden müssen oder trainiert werden wollen, um dann eben später dann Kraft sozusagen haben, um dann lernen zu können. Also das heißt, die Jungs müssen sich bewegen, um zu lernen.
Ja, aber das ist ja jetzt auch gar kein Thema. Man hat ja zweimal in der Woche, wenn es nicht sogar drei Schulstunden sind, im Grundschulbereich hat man ja Sport. Und dann hast du, wenn du einen langen Schultag hast, hast du ja zweimal eine Pause. Da ist doch eigentlich genug Bewegung dabei, oder? Kann man ja erwarten, dass man dann einmal still sitzt.
Eben nicht. Also für die Jungen, die brauchen regelmäßig in den 45 Minuten, was eine Schulstunde dauert, mindestens 5 Minuten Leibesübungen, wie sie es so schön nennt, weil sie sagt, wenn man eine ruhige Klasse haben möchte oder auch eine konzentriert arbeitende Klasse haben möchte, soll man regelmäßig Bewegungspausen machen oder, wenn es möglich ist, das mit in den Unterricht einbauen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten zu lernen mit Bewegung, dass man nicht unbedingt dann einen Break machen muss und sagen muss, so und jetzt stehen wir auf und jetzt machen wir 10 Hampelmänner und jetzt machen wir das, sondern man kann das Ganze ja ganz anders mit in den Unterricht einbauen.
Sie sagt ja quasi auch nicht, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass man quasi gezielt sich vornehmen soll von 9.07 Uhr bis 9.14 Uhr machen wir Bewegungseinheit, sondern sie sagt quasi generell, mir ist quasi der Lernstoff bewegter, im wahrsten Sinne des Wortes, vermittelt werden. Also dass quasi grundsätzlich eigentlich das, wie sagen wir mal, der Ablauf an unseren Schulen verändert werden müsste und eventuell dadurch dann eben auch das Beibringen des Lehrplans oder das Einbringen, weil das quasi nicht unbedingt entwicklungstechnisch passend ist für unsere Kinder.
Ja, sie sagt zum Beispiel auch, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, sagt zum Beispiel auch, warum sperrt man Kinder, also nicht nur Jungen, sondern auch die Mädchen in Anführungszeichen, in die Schulbank ein. Also sie sagt, warum können die nicht stehen? Warum können die sich nicht im Klassenzimmer frei bewegen? Meinetwegen auch am Boden hinsetzen, wenn sie das wollen. Sondern sie müssen an den Bänken sitzen. Und das ist auch ein ganz großes Thema, das sie anspricht.
Vielleicht so, wenn es jetzt jemand denkt, ja super, wie möchte man ein Abitur schreiben, wenn er es nicht einmal schafft, dass er eine Stunde an einem Tisch sitzt. Es geht da jetzt schon schwerpunktmäßig um den Grundschulbereich. Das ist ganz klar, dass irgendwann das einmal dazukommt, dass man das schaffen sollte, ruhig zu sitzen. Dann hat sich vielleicht auch der Körper ein bisschen an diese sitzende Haltung gewohnt. Aber es ist in unserem Schulsystem nicht so. Sie wird einiges an unserem Schulsystem verändern. Sie wird eben mehr Bewegung reinbringen, weil sie auch sagt, nicht umsonst haben wir die sogenannten Zappelphilippe. Das hat nichts mit dem Namen Philipp zu tun. Aber sie sagt quasi, begünstigt aus diesem ja sehr frontalen, was unsere Regelschulen haben, dieses quasi so das Tüpfelchen auf dem I, das dazu führt, dass man immer mehr von denen hat, die sich die Bewegung einfach holen.
Richtig, die sich die Bewegung holen. Und sie sagt zum Beispiel auch, und das ist auch ein Thema, das, wie ich das gelesen habe, mich schon extrem, ja, im Nachhinein weiß man's, aber man macht es irgendwie trotzdem. Also sie sagt zum Beispiel auch, die Männer oder die Jungs sind Augentiere oder ja, die sind auf die Augen spezialisiert und nicht aufs Hören, so wie die Mädels das oft sind. Dass die Jungs im Unterricht, in diesem Frontalunterricht, wie du es gerade gesagt hast, dass wenn jemand die ganze Zeit auf einen Jungen einredet, dass der irgendwann abschaltet, weil er einfach nicht mehr zuhören kann, weil er mehr braucht als dieses nur Zuhören, sondern er braucht was für die Augen, er braucht was, was greifbar ist. Und das geht den Jungs auch ganz extrem ab.
Aber warum wären sie dann so Zappelphilippen?
Ja, weil sie den Bewegungsdrang noch haben, um die, immer wieder beim Thema Muskeln, die Muskeln müssen bewegt werden.
Zappelphilipp ist für mich, sagen wir mal, fast schon negativ belastet eigentlich. Also wenn jemand zu einem Kind sagt, boah, du bist ja total der Zappelphilipp, dann hat man ja eher so ein Kind vor Augen, das so diesen modischen ADHS-Effekt hat, der quasi permanent seine Sitzposition verändert, der aufsteht, der mit irgendwas in die Finger spulen muss und so weiter und so fort. Und früher oder später führt das dazu, dass du als Lehrkraft wahnsinnig genervt bist. Also als Lehrkraft und wahrscheinlich einfach auch vielleicht irgendwie als ja, Mitschüler oder so, von dieser wahnsinnigen Unruhe. Und dann haben wir diese typische Situation, der Störenfried. Also aus Zappelphilipp wird dann eigentlich eher so dieser Stempel, du störst den Unterricht, hinderst andere Kinder daran zu lernen und so weiter. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe jeden Tag in die Schule und habe immer dieses Gefühl, ich schaff's ja eh nicht. Ich schaff das nicht, da zu sitzen. Ich komm da nicht mit. Ich kann mir das nicht merken. Ich schaff nicht, den Text vorzulesen. Heute wäre ich bestimmt wieder aufgerufen und muss was vorlesen. Und ich weiß doch, dass ich da nur so dahin stammeln kann. Das macht nicht nur was, glaube ich da, dass du dann sagst, provokativ, ich zappel noch viel mehr, sondern das schlägt sich doch unheimlich auf den Selbstwert aus.
Ja, richtig. Und da setzt sie an und sagt, dass das Selbstwertgefühl ganz viel mit Identifikation zu tun hat. Und das Wort Identifikation hat in der Psychologie zwei Bedeutungen oder hat eine Doppelbedeutung. Und zum einen bedeutet es, dass man sich einer Gruppe zugehörig fühlt und zum anderen, dass man sein oder handeln möchte wie ein anderer.
Du hast ein total schönes Beispiel vorher gebracht, als wir über das Thema geredet haben in der Vorbereitung, und zwar mit der Schlechtlesegruppe.
Genau, und da geht es eben darum, dass die Jungs eher die erstere Definition für das Wort Identifikation verinnerlicht haben oder wählen. Und zwar, das heißt, einer Gruppe zugehörig sein. Und da gibt es eben dieses Beispiel, das ist auch von ihr, dieses Beispiel der Schlechtlesegruppe. Wenn ich derjenige bin, wie du gerade gesagt hast, ich gehe jeden Tag in die Schule und denke mir, oh, ich schaff's eh nicht und oh, jedes Mal muss ich lesen, gehöre ich in einer gewissen Art und Weise der Schlechtlesegruppe an. Ich werde jeden Tag weiterhin schlecht lesen, weil ich dieser Gruppe zugehören möchte. Ich möchte nicht der Streber sein, der plötzlich auf einmal gut liest, sondern ich möchte weiterhin für meine, oder dieser Junge möchte für sein Selbstwertgefühl in dieser Gruppe bestehen bleiben. Und deshalb ist es dann ganz schwer, einen Einzelnen aus dieser Gruppe rauszuholen, sondern sie sagt, man muss sich den Anführer raussuchen, der oder den rausfinden und den in einer gewissen Art und Weise ein wenig fördern, damit der besser wird, damit die anderen hinterherziehen.
Das hat ja fast ein bisschen was so, beim Mobbing gibt es einmal den Anführer und dem sei Stärke, andere zu beeinflussen, soll man ja eigentlich eher in das Positive umpolen und sagen, du nicht Opfer suchen, sondern hilf du den Opfern und dann werden alle, die dir hinterfolgen, quasi auch diejenigen sein, die Opfern helfen und nicht weiter mobben. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil ich arbeite jetzt nicht in einem Hort, so wie du, sondern in einem Kindergarten und selbst im Kindergarten bilden sich schon, ja, da hat jetzt wahrscheinlich eher so eine sind so Interessensgruppen vielleicht, aber da ist jetzt so schwerpunktmäßig zum Beispiel uns Landwirtschaft, weil wir halt sehr ländlich sind und so weiter. Und wenn du die als Bub dann vielleicht nie zu gut mit Landmaschinen auskennst, dann haben das oft die Kinder, wo immer denken, okay, du interessierst dich für Landwirtschaft, weil die auf einmal Bücher dabei haben über Landwirtschaft und Bulldogs und weiß was ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist eigentlich gar nicht so schwerpunktmäßig ein Interesse, aber es hat irgendwas damit zu tun, dass sie scheinbar zu dieser coolen, in Anführungszeichen, Gruppe der Landwirtschaftswisser dazukehren wollen und das übertrockt sie ja dann scheinbar auch von Kindergartenalter in dieses Grundschulalter mit rüber.
Ja.
Aber was sagt sie denn oder was ist so der Eindruck, was kann man denn machen, damit quasi dieses Selbstwert, vor allen Dingen im Grundschulbereich, nicht schon mit Füßen getreten wird? Also was war denn so die Intention hinter ihrem Buch quasi, zum sagen, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich mehr hätte gern dies und dies und dies, dass die Menschen wissen oder verändern, verwirklichen, verinnerlichen.
Also sie sagt, dass man einfach in dem Buch geht's ganz hart, so wie ich es vorher schon gesagt habe, ums Thema Jungs als Opfer des Schulsystems. Also sie sagt, dass das Schulsystem und das Denken von Lehrern und Lehrerinnen verändert werden muss, damit sich was ändert. Also das heißt, sie sagt, man muss die Jungs anders packen, sage ich jetzt mal, als die Mädels. Das heißt, ihnen diese Bewegungspausen ermöglichen. Die Schlechtlesegruppe wirklich da den Anführer irgendwie ein bisschen ausmachen, den so weit, sage ich jetzt in Anführungszeichen, bekommen, dass der auch anfängt, Lesen cool zu finden. Das heißt, ich nehme mir den vielleicht mal raus und gebe dem vielleicht auch nochmal eine spezielle Förderung oder lob ihn auch mal für Dinge, die er vielleicht jetzt nicht so gut gemacht hat wie ein anderer, aber die ihm dann helfen, diese andere Gruppe auch ein bisschen mit rauszuziehen.
Ja, es ist natürlich, ich sage jetzt mal, eine Ideologie hinter ihrem Buch. Es ist bestimmt einiges dabei, was, ja, ich werde jetzt mal sagen, zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr verändert wird, weil unser Schulsystem sehr, sehr festgefahren ist in dem Ganzen. Aber was würdest du jetzt vielleicht sowohl aus Erfahrung durch dieses Buch lesen, aber auch durch die Arbeit im Hort sagen, was waren denn vielleicht so, keine Ahnung, 3 bis 5 Dinge, die man sehr zeitnah, und ich rede jetzt auch von so 3 bis 5 Jahren, das finde ich im bayerischen Bildungssystem durchaus machbar, verändert werden könnten, ohne dass man Geld in die Hand nehmen muss, so wirklich, beziehungsweise ohne dass man da jetzt das komplette Bildungssystem umkrempeln muss.
Also eine Sache ist tatsächlich, die hatten wir heute auch schon ein paar Mal, einfach diese Bewegungspausen einzubauen. Das heißt, den Kindern und den Jungs und den Mädels die Möglichkeit geben, sich während der Stunde einfach auch mal 15 Minuten, meinetwegen auch mal zu bewegen, in 5-minütigen Pausen. Dass man ihnen die Möglichkeit gibt, Stehplätze zu schaffen zum Beispiel. Also, dass man nicht nur diese Sitzplätze hat, dass man in Stationen lernt. Das heißt, man baut ihnen Stationen auf. Das heißt, sie müssen aufstehen, müssen zu der Station hingehen, nehmen sich da was mit, holen sich das wieder an ihren Platz, setzen sich oder stellen sich hin. Das sind 2 Kleinigkeiten, die man locker in 3 bis 5 Jahren in unserem Schulsystem ändern kann. Was auch da für mich dazu gehört, ist definitiv Lehrerbildung in der Hinsicht. Also, dass die Lehrer mehr in die Pädagogik noch mit hineingenommen werden, weil einfach in der Grundschule auch noch ganz viel Pädagogik dabei ist. Das wäre auch was, das könnte man auch durch Fortbildungen oder auch durch den, durch die Studiumszeit der Lehrer mit einbauen, denke ich mal. Was einfach wichtig ist, dass die Lehrer auch einen anderen Blick irgendwie so ein bisschen entwickeln. Das, glaube ich, ist so diese Quintessenz aus dem Ganzen.
Das wollte jetzt ich gerade sagen, Entschuldigung, wenn ich da ins Wort fähre, aber ich glaube, dass du bist jetzt keine Lehrerin, aber du nutzt die Gelegenheit, dich quasi zu dem Thema heute fortzubilden. Das ist jetzt auch gar keine Kritik an Lehrer, die uns zuhören, sondern es bleibt denen ja gar nichts anderes über, als im Studium zur Grundschullehrkraft das mitzunehmen, was sie heute im Studium kriegen. Aber vielleicht sollten wir nicht nur grundsätzlich an den Inhalten, was die Ausbildung des Erziehers, was verändern, sondern einfach auch, was lernen denn Lehrer, wie man lehrt. Also meine Tante ist Grundschullehrerin und meine Cousine ist Grundschullehrerin und beide machen das so mit Herzblut, und da weiß ich einfach auch, dass die unheimlich viel selber sich auch so fortbilden und lesen und Vorträge anhören und so weiter. Es müsste halt einfach schon von Anfang an integrierter sein, dass die Lehrkräfte mit diesem Wissen auch an die Eltern herantreten. Ich denke, viele Eltern, die wo so Zappelfilippe daheim haben, oder Kinder, die wo du das Gefühl hast, wir üben noch jeden Tag lesen, warum geht denn da gar nichts vorwärts, die ein bisschen abzuholen, ein bisschen so diesen Druck aus dieser ganzen Geschichte rauszunehmen, das fand ich unheimlich wichtig, weil wir geben ja vom Kindergarten die Kinder in den Hort beziehungsweise die Grundschule. Und an mir wissen bei manchen Kindern, wo ich mir denke, lieber Herrgott Sakrament, hoffentlich wird das was werden. Hoffentlich kommt dann noch dieser eine Entwicklungsschritt, dass er es doch ein bisschen schafft, weil unser Schulsystem einfach wahnsinnig wenig Freiraum lässt. Und ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, ich habe es der Caro vorher erzählt, ich habe in die ersten 2 Jahre meiner Schullaufbahn in der Regelschule eine Montessori-Lehrerin gehabt, die Frau Heil. Und es war für mich ein unheimliches Glück, dass ich mit derer beginnen hab dürfen, wie man lernt. Also lernen, wie man lernt, ist ein ganz schwieriges Thema, und man unterschätzt es immer so ein bisschen, weil wir Erwachsenen, wenn wir mal lesen gelernt haben, man kann kein Wort anschauen, ohne es automatisch zu lesen. Das kann man mal überprüfen, indem man quasi Straßenschild anschaut und dann sich vornimmt, man liest es nicht. Das funktioniert einfach nicht. Aber Kinder müssen das einfach, so wie man das Gehen lernen muss und das Reden lernen muss, einfach lernen. Und wir können ihnen da schon viel Unterstützung bieten. Was könnt ihr denn im Hort zum Beispiel da irgendwie integrieren?
Also, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, dass ja auch jedes Kind anders lernt. Also man kann da nicht so, das sind wir wieder bei dem Thema, alle über einen Kamm scheren, sondern da muss jedes Kind auch seinen eigenen Weg finden. Und da ist eben bei den Jungs, dass halt da vielleicht einfach ein bisschen mehr Reize geschafft werden müssen als bei den Mädchen. Und was man im Hort tun kann, also durch das, dass im Moment leider die Zeit bei uns im Hort sehr, sehr begrenzt ist und ganz viele Kinder nur zu den Hausaufgaben da sind, ist es tatsächlich im Moment echt schwierig, und ich kann auch gar nicht sagen, was so funktioniert. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich ihnen ganz viel selbst, in Anführungszeichen, selbst gebastelte Möglichkeiten gebe, selber zu lernen. Also zum Beispiel habe ich einen Koffer gestaltet mit dem 1x1 und den Geteiltaufgaben jeweils dazu, weil das immer ein großes Thema ist. Habe ihnen so verschiedene Mappen mit so Klettmappen nennen sich die, hergerichtet. Das Problem ist halt tatsächlich im Moment einfach die Zeit, und ich kann nicht sagen, ob das was hilft oder ob sie es irgendwann gerne benutzen. Also ich möchte nächstes Jahr, wenn das die Zeit zulässt, nochmal intensiver einfach auch einsteigen und ihnen das Lernen so ein bisschen schmackhaft zu machen auf eine spielerische Art und Weise, so dass sie es vielleicht auch gar nicht wirklich merken, dass sie gerade lernen. Eben diesen Koffer, dass es ist gestaltet als Memory zum Beispiel.
Also ihr sagt, das Thema Lernen ist ein riesiges Thema und selbst wenn man nur über ein einziges Buch redet, kann man locker die 20 Minuten füllen. Was mir euch halt einfach so zusammengefasst mit auf den Weg geben wollen, es gibt definitiv Unterschiede zwischen jedem einzelnen Kind und ganz massiv einfach auch nochmal Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, was sowohl die Lerngeschwindigkeit angeht, das Lernbedürfnis angeht, was kann ich mir wann lernen, besser merken, wie hoch ist mein Bewegungsdrang. Dann natürlich auch, dass die Schule eine Auswirkung hat auf das Selbstwert dieser Kinder. Also bin ich eher so derjenige, der in der Schlechtlesegruppe dabei bin ich eher der, wo permanent gelobt wird oder kriege ich ganz viel Tadel ab. Das sind, glaube ich, so Dinge, die man halt mit auf den Weg geben kann. Dann natürlich, dass sie unser Schulsystem zumindest größtenteils verändern müsste, um quasi all den Kindern die Möglichkeit zu geben, auf eine Art und Weise zu lernen. Dann, dass ihr im Hort dann natürlich auch bessere Voraussetzungen hättet, wenn schon motivierte Kinder kommen und nicht alle, die sagen, da jetzt nur eine Hausaufgabe machen, sondern die quasi mit Freude an dieses Lernen einfach mehr rangehen. Und was wir uns auch wünschen, dann ist einfach auch an die Lehrkräfte, dass sie sich dann von selbst erst einmal quasi aneignen, sich mit verschiedensten Formen des Lernens zu beschäftigen, ähnlich wie heute auch Erzieher oder Kinderpfleger, Altenpfleger, wenn man seine Fortbildungen macht, sich da einfach auch mit anderen Formen den Lehrstoff zu vermitteln, beschäftigen dann.
Ja, ich glaube, du hast jetzt kurz und bündig nochmal alles so zusammengefasst. Ich glaube auch, Anna, dass wir uns vielleicht zu dem Thema nochmal ein bisschen tiefergehend oder ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefergehend einlesen werde. Es gibt noch ein, zwei andere Bücher von der Frau Birkenbiel, die ich gerne lesen wollen würde. Und vielleicht können wir da auch nochmal dann ein bisschen, ja, nochmal insgesamt auf das Thema Lernen einsteigen.
Genau. Das werden wir auf alle Fälle machen. Jetzt wollen wir euch auch wieder aus dem Lernen unseres Podcasts entlassen. Wir hoffen, es hat euch heute Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ihr habt vielleicht auch Interesse gekriegt an diesen Büchern von der Vera Birkenbiel. Wir werden euch das eine Buch, über das wir heute geredet haben, einfach auch auf Instagram und so weiter per Bild zeigen, damit ihr euch das Kaffee kennt, wenn ihr da Interesse dran habt. Und in diesem Sinne, hoffentlich erleidet ihr weder Überflutungen noch Sonnenstich bei dem momentanen Wetter. Weiß man ja nicht so genau, was so antrifft. Und ja, wie gesagt, wer Interesse hat, schaut auf Facebook, Instagram und Co. Heute könnt ihr ein bisschen werben. Folgt uns, teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter. Und Caro, nicht mehr lange, dann haben wir die 50. Folge. Da könnt ihr euch auf ein tolles Interview gefasst machen. Mehr verraten wir schon mal nicht. Ganz interessantes Thema. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund.
Viert euch!